This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Podcast The Barbell Program. Und zwar mit wieder einem Haufen Antworten für eure Fragen, die wir dankenswerterweise, und genau auf das kommen wir jetzt, von euch bekommen haben, und zwar per WhatsApp, per Instagram oder auch per Telefonanruf. Was mich sehr freut, ist, dass sehr starke Leute dabei waren, die uns diese Fragen schicken und die uns darauf hinweisen, dass wir gewisse Themen auch machen können. Und wir wollen uns da auf jeden Fall mal ganz herzlich bedanken, dass wir von euch sowas bekommen, weil ohne dem würde es natürlich nicht funktionieren und wir würden einfach nur ins Blaue reinreden, was wir sonst den ganzen Tag machen.
Völlig richtig. Da ja auch, nur mit minimaler Struktur.
Aber Peter, weißt du, ich freue mich jedes Mal auf den Podcast. Ich glaube, jetzt weiß ich warum. Nämlich, weil ich ähnlicher Struktur in meinen verbalen Äußerungen habe.
Extern bestimmt zum Teil.
Die ich sonst nicht habe. Ich fühle mich wohl, wenn ich manchmal Befehle kriege. Das ist ja das Ganze mit das anscheinend. Manager und Commander und Protagonisten, sehr gerne auch manchmal devot sind und sie da mehr oder weniger Befehlen hingeben. Und es liegt daran, dass sie ähnlich eine Struktur im Leben haben. Deswegen danke, dass ihr unsere Dominas seid.
Das ist witzig, weil ich war ja letzte Woche bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, Jugend, Junioren, Kraft-Dreikampf, und sogar dort ist das Thema aufgetaucht, irgendwie von wegen, wer hat die Hosen an und wer nicht und hin und daher.
Und wer hat es noch?
Bei uns?
Also nein, ist generell.
Also nein.
Bei der IBF.
Also dort ist, ich weiß nicht, ob man sich öffentlich äußern soll oder sowas. Und wie lange da die Hosen an sind, weiß ich
auch. Achso, ja, okay. Das ist das Problem eher. Das
ja, glaube ich auch, ja.
Ja gut.
Genau, war in Südafrika. Also zum Glück bin ich wieder da, aber war ich dort. Ne? Oder waren wir dort zu dritt, haben wir ja letztens schon angekündigt, dass wir zu dritt beziehungsweise drei Athleten und ich nach Südafrika zur Weltmeisterschaft fahren. Und ja, hat ganz gut funktioniert. Angefangen hat die Sabati Marlene in der 57er Klasse Junioren, hat einen österreichischen Rekord im Kniebeugen in der offenen Klasse aufgestellt, hat ihre Bestleistung auf der Bank egalisiert und beim Heben war es nur 2,5 Kilo unter der Bestleistung, war somit der 402,5 total, was auch österreichischer Rekord in der offenen Klasse ist, als Juniorin, hat nächstes Jahr auch noch Junioren. Und dann war ein bisschen eine tricky Situation, weil ich habe 2,74er gehabt, Arschloch, ich sehe das genau.
Ich habe gehofft, du siehst es nicht. Na gut, dann muss ich normal.
Ein 2,74er gehabt, Junioren und ein Sub-Junior, was ein bisschen tricky deswegen war. Jeder, der schon mal international irgendwo unterwegs war, weiß das, dass ja die Gruppen klarerweise eingeteilt werden und im Kraft-3-Kampf, glaube ich, dürfen es maximal, schlag mich tot, 14 sein oder 15?
Ich glaube 14 oder 15.
14. Ja. Und beim Bankdrücken eben 19 oder 19 sein. Und somit waren das zwei Gruppen, geteilt in Juniors und Sub-Juniors, und das war aber equipped. Das heißt, während der Markus noch beim Aufwärmen war, war der Kevin eigentlich schon auf der Bühne.
Ja.
Was ein bisschen schwierig ist, Coach, wenn ich als einziger Betreuer mit war. Das heißt, ist aber trotzdem wirklich super gegangen. Also wir haben beim Aufwärmen haben wir das Glück gehabt, dass wir sich das Rack geteilt haben mit dem amerikanischen Team und die super zuvorkommend waren. Und jetzt haben wir nach dem Erstversuch von Kevin, der zum Glück gültig war, und gleichbedeutend auch mit der Silbermedaille im Kniebeugen war gleich,
ja.
Bin ich dann nur zurück zum Aufwärmraum, habe ich Markus schnell bandagiert, der hat seinen letzten Aufwärmen mit 2,40 gemacht, der hat den Beug, da haben die Amis gespottet, das war wirklich super, und ich bin gleich wieder rüber und habe ihn Kevin für den zweiten bandagiert dann schon eigentlich. Ja. Aber alles ganz gut gegangen.
Das heißt, als Coach bist du eigentlich auf jeden Fall der Ausdauerathlet in der Gruppe.
Ja, ja, definitiv, und ich glaube, ich habe am meisten geschwitzt vor alle, ja. Weil beim Markus nämlich auch nur die zweite Beuge dann gültig war, der ein bisschen zu hoch war. Aber hat ganz gut funktioniert, Kevin hat eine solide Leistung abgeliefert und ist Weltmeister geworden, was man, glaube ich, in Österreich schon Jugendjunioren.
Also wir haben es nicht recherchiert, aber du hast, wir haben mal kurz drüber geredet, also dir fällt ein, dass der Gernot Kasparek in der Masters 1 Weltmeister geworden ist vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja. Letztes Jahr, ja.
Oder letztes Jahr und ist dann lang keiner eingefallen. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen Unrecht tun, der unsere
Zuhörer. Bankdrücken haben wir gehabt. Also Bankdrücken haben wir. Wettstein Thomas ist im Frühjahr waren auf der Bank.
Stimmt. 93er Master. Der war in Südafrika, oder?
Genau. Ja. Gutes Pflaster für Österreich.
Ja, anscheinend, ja.
Und Franz Matek in der Masters 4 Bankdrücken.
Okay. Ja. Schon Bankdrücken haben wir einige. Aber das Org, das, was du vorhin schon angesprochen hast, die letzten 5 Jahre, ist unser Medaillenpool beim ÖVK massivst angestiegen oder angefüllt worden. Ich meine, mit der Meisterschaft haben wir jetzt noch bei 50, glaube ich.
Ja, haben wir schon, ja. Also mit Sicherheit jetzt. Und genau, also nicht, wollen wir aber nicht vergessen, in Binder Markus, der eben auch wirklich eine tolle Leistung abgeliefert hat. Mhm. Und leider beim Beugen ein bisschen unter seiner Erwartung war, aber dafür einen persönlichen Rekord auf der Bank und auch internationalen Rekord für sich beim Heben gehabt hat. Die 230er hat er bis jetzt nur bei der Landescom. Wobei wir wissen, was man in Österreich bei der Landesgültig kriegt, kriegst bei der WM dreimal.
Ja.
Aber genau, war wirklich super und wirklich eine tolle Leistung. Und es war eigentlich ja sogar witzig, weil der Kevin ist Weltmeister geworden mit 4 gültigen Versuchen.
Man ja, das habe ich gesehen, ja.
4 gültige Versuche, hat aber alle Versuche gemacht. Ja. Ist bei alle aufgestanden beim Beugen, hat alle ausgedrückt auf der Bank.
Also hat nur technisch ungültig gekriegt.
Ja, unnötig ungültig, weil er hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Mir hat sogar nachher dann auf Facebook ein deutscher Kampfrichter geschrieben, oder nicht deutschsprechender Kampfrichter geschrieben, dass er seine Kollegen nicht versteht, was da passiert ist, weil er hat sowohl von Binder Markus den gültig gegeben, als auch von Kevin. Wäre Gold gewesen beim Beugen.
Ja, aber trotzdem, total, die Goldmedaille hat ihm keiner nehmen können. Nein, also im Endeffekt, Gratulation an alle 3 Athleten und ja, vor allem für den Weltmeistertitel, schon geil.
Ja, ist extrem geil. Sagen.
Also das kann was.
Ja.
Was waren sonst deine Eindrücke da unten?
Org. Also du warst ja auch schon mal unten, glaube ich, aber auch relativ kurz. Also es ist halt wirklich, eigentlich war es mit keiner internationalen Meisterschaft vergleichbar, wo ich bis jetzt war, weil es ist halt wirklich durchzogen von Armut. Ja, also
komplett.
Ja, es ist wirklich, dann hast du ein paar Wettkampfhotels mitten im Nirgendwo, ein Einkaufszentrum, und aber dass du dorthin gehst oder dorthin kommst, gehst schon durch
Slums.
Oder halt Viertel, wo man, also ich glaube in dem einen, ich habe es gleich am ersten Tag durchgejagt, durch irgend so eine Viertelrichtung Einkaufszentrum, ich glaube, wir waren die ersten Weißen seit 30 Jahren dort.
Ne? Ja, ja.
Aber ja, was soll uns passieren, ne?
Ja. Weltmeister. Ja. Das hat man uns auch gedacht, wie ich angeflogen bin, ich von der ersten, von Estland damals, ein zweiter geworden bin ins Flugzeug eingestiegen und der Schrems mich schaut mir an und sagt, mir ist wurscht, ob es anstürzt, ich habe eine Medaille. Ja. Also du wirst mit einer Medaille um den Hals etwas sicherer.
Ja, ja.
Das ist wichtig. Aber wie gesagt, ja, da unten hat sich leider seit Mandela nicht mehr so viel getan, wie sie hätte tun sollen. Und das merkt man, wenn man vor allem in Johannesburg ankommt und dann
im Taxi rausfährt. Ja. Johannesburg ist überhaupt da. Also Johannesburg haben wir nicht allzu viel mitbekommen, aber das muss überhaupt arg sein. Angeblich ist die Chance, dass du dort überfallen wirst, 1 zu 1000 auf der Straße. Ja, also Armed Robbery. Also nicht irgendwie so
Taschelziehen.
Ja. Also das, ja. Ja, schauen wir mal. Bin sicher wieder in ein paar Jahren dort.
Ja,
das kann IBF sein. Ist ja dauernd.
Ja, IBF sucht halt immer die speziellen Spots aus.
Letztes Jahr in Minsk haben sie einen aus dem Fenster gehängt. Also.
Da ist auch was passiert, glaube ich. Irgendwie haben wir erzählt, dass ein Amerikaner
gestorben ist. Ja, also offizielle, offiziell ist er aus dem Fenster geflogen.
Ach so?
Ja, die Fenster hast du aber nicht nur so kippen können. Ja.
Okay. Ja, das ist eine ziemlich schräge
Situation.
Ja. Na gut, dann gehen wir von Südafrika zu den Fragen, die ihr uns geschickt habt.
Wollen wir mit dem anfangen oder deiner persönlichen Erfahrung?
Ja, fangen wir mit der persönlichen Erfahrung an.
So ein Schwank, ne?
Ja, mich hat dankenswerterweise der René Brunner angerufen, seines Zeichens.
Ehemaliger Weltrekordhalter.
Ehemaliger Weltrekordhalter in der Kniebeuge. Ja. Mit damals, glaube ich, 305 Kilo oder mehr hat er da gehabt?
Müsstet ihr jetzt anlegen.
Also jetzt hat er auf jeden Fall 309 bei der Staatsmeisterschaft vor einem Jahr, aber so in dem Bereich, in der 105 Kilo Klasse. Und hat mit mir eigentlich relativ lang gesprochen, während ich in der U-Bahn gesessen bin. Und danke René, dass du mich angerufen hast und du hast mich darauf hingewiesen, dass wir mal darüber sprechen sollten, dass anscheinend, ich habe ja keinen Instagram-Account, dass anscheinend über unterschiedliche Social-Media-Kanäle sehr viele, vor allem Junioren- und Jugendheber, komplett jedes Mal Vollgas draufgängen, und zwar eigentlich über der technischen Kapazität, die sie schon hätten. Und er hat nicht ganz unrecht gesagt, dass doch sehr viele Powerlifter und Powerlifterinnen, vor allem schon in der Jugend, sehr oft verletzt sind. Und das stimmt. Ich habe eine interessante Studie dann drauf gelesen, dass beim schwedischen Powerlifting-Nationalteam hat, glaube ich, jeder innerhalb der letzten 2 Jahre eine Verletzung erfahren, die nicht unbedingt vom Trainieren abgehalten hat, aber zumindest eingeschränkt hat. Und in Österreich kann man das nur bestätigen. Das ist bei uns eigentlich das Gleiche. Und du hast auch nicht zu Unrecht gesagt, dass das vielleicht an einer relativ, sagen wir so, weiter überlegbaren Herangehensweise in puncto Trainingsplanung liegen könnte. Das heißt, dass da ein bisschen der Hund begraben ist in der Hinsicht und auch in dem Prinzip, dass du deinen Körper jedes Mal zum absoluten Limit pushen musst. Und ich glaube, da ist das ganz große Problem, weil auf der einen Seite glaubt man logischerweise, dass du Vollgas geben musst, damit du weiterkommst. Das hörst du überall, das hörst bei jeder Motivationsrede, das hörst überall auf unterschiedlichen YouTube-Kanälen, du hörst es auch bei uns, geh am All-In, voll drauf, was auch immer. Du musst den Körper bis zum letzten pushen. Und das stimmt, aber leider nur für die, die es normalerweise nicht machen. Das bedeutet, Leute, die weniger Gas geben, weniger sie trauen und alles drum und dran, für die mag das stimmen, weil für die ist All-In nur Baseline für euch. Ja. Aber für euch, die eigentlich jeden Tag nur an Training denken und das Einzige, was interessiert, ist die nächste Kniebeugeinheit und die nächste Kreuzhebeinheit, da muss man differenzieren, wann man draufgehen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Und da ist eins ganz wichtig, dass die Technik einer Übung, und ich kann da ein Lied von mir selber singen, weil wenn ich natürlich meine Jahre im Kraft-3-Kampf anschaue, habe ich sicher einen Haufen Fehler gemacht, aber so ist es halt. Ne? Wenn die Technik flöten geht, dann bin ich über dem, was ich an dem einen Tag hätte machen sollen. Ja. Spätestens dann. Und das sieht man leider sehr oft. Okay. Das ist nicht der einzige Grund, warum das Leute kaputt sind, aber das ist sicher der Hauptgrund, warum es irgendwann nicht mehr weitergeht. Was meinst du?
Ja, es stimmt natürlich alles völlig. Also von der Grundgedanke per se stimmt schon, dass das jetzt in Österreich so oft passiert.
Ja, jetzt alleine, wenn ich in meinen in meinem Verein schon oder im Verein von Intelligent Strengths, ist die, sagen wir so, die Häufigkeit von Leuten, die nicht 100% trainieren können, da fallen wir gerade 5 ein.
Ja, stimmt, habe ich auch.
Die können schon trainieren, die sind auch stark. Man darf nicht vergessen, die sind nicht lebenseingeschränkt. Der druckt jetzt schon 160 und 140. Oder er biked halt 200 nur statt 227 oder 230. Das ist keine Lebenseinschränkung. Das wäre nicht einmal eine richtige Trainingseinschränkung, aber es ist für die Leute eine massivste Einschränkung in der Leistung und somit auch in der nächsten Meisterschaft.
Das ist halt, das Problem. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber es ist halt, also glaube ich, zwei Probleme liegen dem Ganzen zugrunde. Einerseits, wenn man sagt, es passiert bei sehr jungen oder passiert bei jungen Athleten, wo man eigentlich natürlich mehr Zeit einrechnen müsste, dass die Zeit zum Entwickeln haben. Andererseits sind wir sich ehrlich, wir haben die Jugendklasse, die bis 18 geht, und haben die Juniorenklasse, die bis 23 geht. Der Großteil der Leute, die mir jetzt einfallen, sind alle in den letzten 1 bis 2 Jahren dieser Klassen. Das heißt natürlich, dass sich die selber unter Druck setzen, verstehe ich völlig. Es ist sicher von mir kein, wenn ich jetzt so an einen Kader denke, sicher von mir kein extern bestimmter Druck. Andererseits ist der Druck natürlich, machen sie sich klarerweise selber den Druck, weil natürlich innerhalb des Kaders oder der guten Leute eine Konkurrenz entsteht.
Klar.
Und du willst, und mittlerweile sind wir zum Glück in der glücklichen Situation, dass wir sich aussuchen können, wen wir wohin schicken zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft und nicht den hinschicken, der halt
da ist.
Ja? Und dass der natürlich sagt, ja, oder dass die natürlich sagen, ich will gerade die 10 Kilo mehr machen, ist verständlich. Nicht, dass ich sage, es ist gut so, aber es ist ein verständliches Problem.
Ja, komplett.
Also das ist die Frage ist nur, wie löst man das Problem? Weil die Tendenz wird eher sein, die nächsten Jahre, wenn ich mir den Sport weiter anschaue, dass alle Limits, die jetzt da sind, noch höher werden. Wenn man sich Deutschland anschaut, die einfach noch einen kleinen Sprung vor uns sind, weil es einfach nicht 8 Millionen Einwohner haben, sondern einfach ein Vielfaches mehr, die jetzt schon deutlich höhere Limits haben und auch dort die Limits noch anpassen werden müssen, die haben noch einmal einen ganz anderen Druck. Ja? Jetzt ist es halt dann die Frage, man muss ganz ehrlich sagen, also gerade vor allem Raw Kraft-Dreikampf war einfach die letzten Jahre, wie du angefangen hast, ich meine, jeder, der wollte ist oder halbwegs gut war, hat zur Weltmeisterschaft fahren können. Ja? Die Situation gibt es nicht mehr.
Nein, das ist vorbei.
Es ist auch null berechenbar, was für Leistungen bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften passieren, weil diese Leistungssprünge unglaublich sind.
Ja klar, wir haben angefangen mit meiner Klasse, da war der Weltrekord irgendwo bei 900 und bei der letzten WM, da war es wieder ein bisschen geglättet, muss ich auch sagen, also da waren es auch wieder schlechter eigentlich, aber davor ist jetzt der Weltrekord bei 970 oder 976.
Und das ist nur deine Klasse, weil wenn man sich anschaut, es kommt nachher dann eine Frage bezüglich Amerika, wenn man sich die 83er in Amerika anschaut, wie wir mit Ross geredet haben, wie er da war, der hat ein 27er Total in der 83er.
Ja.
Nur mal setzen lassen. Ja. Ja, 27, war 11. bei den Nationals. Ja. Und das ist halt das zweischneidige Schwert. Hat man einen Leistungssport oder, also hat man einerseits die Leistungssportsparte und andererseits halt der Breitensport, der super wichtig ist und die Leute, ich glaube die Leute wissen, oder viele Athleten und Athletinnen wissen noch nicht, dass sie vielleicht nicht im Leistungssportbereich sind.
Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, man muss es auf zwei Ebenen sehen. Nummer eins, es gibt, und das haben wir vorhin, glaube ich, schon kurz besprochen, je besser der Sport bei uns in der Gesellschaft etabliert, desto mehr Leute werden diesen Sport machen. Und je mehr Leute diesen Sport machen, desto mehr kristallisieren sich genau die raus, die eben genetisch bevorzugt sind. Ja. Das ist wie beim Basketball, wenn nur lauter 1,50 Meter große Leute Basketball spielen, dann werden 1,50 Meter große Leute zur WM fahren. Ja. Wenn der Erste mit 2,30 Meter einer wogelt, da kannst du machen, was du willst und so gut spielen, wie du willst. Wenn der das Gleiche macht wie du oder wenigstens Ähnliches, wird er die fertig machen.
Genau.
Das hat nichts damit zu tun, dass er eine bessere Persönlichkeit ist, mehr trainiert als sonst irgendwas. Nein, er ist einfach mal 2,30 Meter groß. Und da ist das Gleiche auch in Österreich. Es kristallisieren sich jetzt immer mehr einfach die sogenannten Talente raus.
Ja,
das ist der erste Punkt. Logischerweise wollen andere das mit Arbeit wettmachen. Das kann man zum Teil. Ja, aber Talent, der das Gleiche macht wie du, das kannst du nicht machen.
Ja, der Sprung ist auch anders.
Das funktioniert nicht. Das ist der erste Punkt. Das heißt, ich würde es nicht kann desillusionieren, dass er vom Dreikampf wegkommt, weil er anscheinend kein Talent ist. Ja. Du weißt erst nach 10 Jahren Training, ob du Talent bist. Punkt. Das ist das Erste. Ja. Und der zweite Faktor ist der, dass man Training unterscheiden sollte, meiner Meinung nach. Und das eine ist, ich muss die notwendige Basis aufbauen. Mhm. Und das ist Muskel und ich sage explizit dazu, Gewebsaufbau. Das heißt, jede Struktur, die an der Leistung beteiligt ist, muss so stark wie möglich werden. Und das kann ich nur über Muskelaufbau steuern, weil dadurch wird alles andere auch stärker. Ja. Und dann hat logischerweise das, was ich habe, auf meine optimale Kraft-Dreikampfleistung hin umzulegen. Das ist meine Meinung. Mhm. Je jünger du bist und je mehr am Anfang du deiner Karriere stehst und je weiter weg du von einem jeweiligen Wettkampf bist, desto mehr musst du dich meiner Meinung nach auf den Punkt Muskelaufbau konzentrieren und immer nur vor dem Wettkampf, das kann man jetzt sagen, 2 Monate, 1,5, irgendwas in dem Bereich, das, was du an Muskeln aufgebaut hast, dann auf die Meisterschaft hinpicken. Ja. Das kann sein, dass du dann 2-3% schlechter bist als jemand, und das ist das Problem, das hast du gerade besprochen, der das ganze Jahr mit maximalen Lasten trainiert, aber in der langen Sicht wirst du dein Potenzial viel besser erreichen, weil wenn es dich verletzt, bist du sicher nicht auf der Bühne. Ja. Und das ist die Schwierigkeit, dass man Juniorathleten, die einen Timeframe haben, davon überzeugt, dass ein kontinuierlicher Aufbau das Um und Auf ist. Ja. Das ist Um und Auf. Ja. Was brauchst du? Ein Coach.
Ja.
Punkt.
Und genau, aber das ist zum Beispiel auch für mich eine schwierige Situation.
Okay. Ja? Verständlich.
Weil alle, die ich habe, die sind schon einmal. Also die sind gut,
ja,
super eigentlich, muss man sagen, sonst wären sie nicht im Nationalteam. Ja? Und natürlich, welche Erwartungshaltung hat ein 20-jähriger Athlet?
An einen Coach vor allem?
Ja, an einen Coach. Nicht, dass ich mit 30 meine Bestleistung vielleicht habe oder mit 30 dann in den Medaillenrängen bin, sondern der macht das und ich mache nur den kleinen Fortschritt. Ja. Oder ich darf nicht schwerer trainieren als der. Schau, der geht voll drauf. Super schwierig. Ich habe da zum Glück noch nie ein Problem gehabt. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch, weil ich glaube, das hat ja der René auch angesprochen, wenn wir kurz plaudert haben, das ist ein bisschen auch dieses RPI-Problem.
Absolut. Ja?
Was ich nur zum Teil richtig, ich spiele die ganze Zeit mein Auge eigentlich.
Ich mache nichts.
Ah, ist auch okay.
Das dritte Auge.
Aber was nämlich auch ein Problem ist, man kann mit Prozenten overshooten, geplant, und man kann mit RPIs overshooten.
Die geplant ist, in Wahrheit. Deppert
sein. Ja, genau. Ja. Also wie das jetzt heißt oder nicht, ist wieder was anderes. Der Bullshit ist einfach, ich habe heute mit einem deutschen Athleten witzigerweise auf Instagram drüber geschrieben, der hat halt eigentlich ein 2-Rep-Max online gestellt. Mhm. Ja? Und ich habe halt kommentiert, na, Instagram wird dazu sagen, erdacht. Ja? Das ist eben dieses Problem, das aktuell, glaube ich, vorherrscht, dass alles erdacht ist oder das ist nur Ed 7,5 oder da habe ich 2,40 beugt.
Aber davor ohne Gürtel.
Ja, ja, 2,40 beugt, Ed 9,2 ohne Gürtel mit einem Sleeve oder so Blödsinn. Ja. Na, du hast 2,40 beugt, ja? Und das war an dem Tag gut oder schlecht?
Ja, also das Medial dazu sagt, also die Konklusion aus dem Ganzen ist meiner Meinung nach, also wenn ich das runterbrechen würde, ist, die Prozente, APIs oder sonstigen was vom DDR-Coach gibt, sind einzuhalten. Das ist meiner Meinung nach, aber zumindest wenn es ein guter Coach ist. Ja. Punkt Nummer eins. Und zwar, so gut es geht. Der zweite Punkt ist, die Technik ist meiner Meinung nach das oberste Credo. Sobald die Technik verloren geht, ist die Übung anders. Da können wir drüber mal sprechen, was bei einer Kniebeuge passiert, warum sie die Technik ändert. Kurz vorweggenommen, die Technik ändert deswegen, weil ich kurzzeitig stärker bin. Und kurzzeitig stärker ist für den Körper wichtiger als langfristig stärker und fürs Ego auch. Ja. Und der dritte Punkt ist, bei Muskelaufbauübungen, da könnt ihr euch aus dem Leben schießen. Ja. Also bei Leg Curl, Leg Extension, ausverschriert, oder da könnt ihr verrecken, wenn ihr wollt, bei den Übungen, ja, weil Muskulatur baut sich eben nur. Okay. Ja. Da könnt ihr verrecken bei den Übungen, oder Hips Thrust.
Ja, Hips Thrust.
Weil Muskulatur baut sich nur durch Muskelversagen auf. Ja? Nur Muskelversagen bei den Wettkampfübungen ist echt problematisch, weil das erst nach dem Technikversagen kommt oft. Und dann bist du in der Hölle.
Aber
die Hölle ist Arsch.
Ja, Hölle ist eher Progression nie gut eigentlich. Ja. Aber das ist ja auch das nächste Problem in Wahrheit. Warum ist jemand bis 23 Junior-Athlet jetzt mit der Leistungsentwicklung? Das passt ja auch nicht zusammen. Ja?
Wie ist denn Gewicht hin?
Das weiß ich nicht.
Das ist, glaube ich, sicher jünger.
Keine Ahnung, aber ziemlich sicher, weil die haben ja schon Masters ab 30, die erste Mastersklasse. Ja. Aber, also das ist einerseits, finde ich, ein Problem, natürlich, weil du wirst viel länger getrieben, wenn du mit 23 noch Junioren-Weltrekorde aufstellen kannst.
Ja, das ist
normal mit 23 ist halt genau die Zeit, wo du halt erkennen musst, ja, jetzt bin ich ja mal ein paar Jahre im Arsch.
Bis 20 Jahre ist ein Gewicht.
Ja,
war eh sinnvoller.
Ja, deutlich sinnvoller. Also mit 23 muss man dann halt erkennen, ja, jetzt habe ich ein paar Jahre, wo ich halt hinten nachhänge, was beim Matti aktuell leiwand ist, ja, weil der nicht deppert ist, weil der jetzt in der Open ist.
Und ja, und er wurscht ist.
Ja, genau. Ja. Und er halt checkt, okay, er baut jetzt auf und wenn der das umsetzt, dann können sich alle 105er anziehen.
Ja, ja, das stimmt, weil es Potenzial hat.
Ja, genau.
Das heißt, im Endeffekt, korrekt trainieren,
cool bleiben,
Trainerratschläge einhalten und Muskeln aufbauen, wo es geht.
Du nimmst ja auch selber die Chance. Das ist ja auch, also ich nehme mich ja nicht raus. Ich habe ja oft in meinen Plänen auch Singles bei Intensität at 8 oder um die 90% rundherum. Das Problem ist ja, du nimmst dir ja selber die Steigerungsmöglichkeit. Weil wenn ich den Single at 8 die Woche mit 150 auf der Bank mache, nächste Woche mit 155, da schreibe ich halt 8 hin, eigentlich ist eh halt 9.
Ja, wie viel steigern?
Die Woche drauf, 157, da stehe ich schon an. Ja. Und dann brauche ich, vielleicht machen wir einen Deload oder da, ich bin schwächer nach einem Deload oder so. Nein, du bist nicht stärker. Du wirst nicht stärker dadurch.
Ja, ja, es ist, ich kann, was wir vorhin beim Podcast schon gesagt haben, sobald du über einen gewissen Prozentsatz trainierst, hast du einen Erfolg durch das Training für Maximalkraft. Nicht für Muskelaufbau, aber das sind eh komplett andere Übungen dann.
Ja, aber das ist, Punkt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sekundär ist, aber das misst zum Glück bei uns eh keiner.
Ja, das stimmt.
Also kommen wir in Shirt nicht mehr rein.
Was geil ist. Und ins Real
landen. Super ist, ne?
Ja. Gut, also intelligent trainieren, das ist die Hauptaufgabe, weil motiviert seid ihr eh alle bis zu hinaus. Ja, bei euch ist nicht deppert sein, nicht zu wenig machen, sondern bei euch ist nicht deppert sein, zu viel zu machen. Ja. Und zwar an alle Belangen. Das klingt jetzt ein bisschen wie, ja, Alter, was ist mit dem, ist ein Pussy und so weiter. Nein, ich bin kein Pussy.
Ja.
Nein, ich habe mir schon weh da.
Richtig, ja. Und ich war durchgehend verletzt. Ja. Deswegen war es es, ja, weil, naja, die Geschichten kommen irgendwann. Ja.
Aber und drum, das sind nicht RPIs oder Prozente oder sonst irgendwas schuld, sondern man selber.
Ja, genau.
Und wenn ich Prozente habe von meinem Coach und schaffe die Wiederholungen nicht, muss ich ihm das sagen.
Ja, ja, danke. Dafür hast du den Coach und zahlst ihm.
Ja, genau.
So.
Glaube ich mal.
Dann mal weiter, oder?
Was okay, da? Ganz gute Frage ist eigentlich, ist urlang, ich werde es wieder versuchen zu kürzen. Was wir zwei als sinnvoll erachten, wenn ich an dem Tag der Grundübung, Beispiel Kreuzheben habe, ob ich dann bei den assistierenden Übungen beim bei den Kreuzheberassistenten bleibe oder dann zum Beispiel eine Kniebeugenvariation anschließe nachher. Also gutes Beispiel wären Wettkampf, Kreuzheben an einem Tag mit einem bestimmten Prozent oder RPI oder Wiederholungsanzahl und die erste Assistenzübung wäre zum Beispiel 2 Sekunden passiertes Kniebeugen. Oder bleibt man dann gleich nach dem Kreuzheben auf Hamstrings, Rücken, Arsch oder was weiß ich was?
Der Peter hat jetzt die Frage ums Vierfache verlängert.
Aber versteht er jeder, oder?
Ja, ja, nein, das hat jeder verstanden, glaube ich. Ja. Also wer es nicht versteht, ist selber schuld in dem Fall. Peter, und wie siehst du das jetzt?
Ja. Okay, wir haben vorher schon ganz kurz darüber plaudert, wie wir das machen. Ich habe beides schon gemacht und ich habe auch einen Musterplan auf meiner Homepage oder auf unserer Homepage, die aktuell noch nur meine ist, aber die gerade überarbeitet wird.
Großartig wenn, ausschaut.
Wenn, ob, und. Also wird auf jeden Fall, aber schauen wir mal. Zeitrahmen ist noch unklar. Auf jeden Fall, auf dem Musterplan ist noch Wettkampfübung, Assistenzübung, angelehnt an der Wettkampfübung und dann Assistenzen rundherum, Bodybuilding meistens in irgendeiner Art und Weise. Also ist ein guter Zugang meiner Meinung nach. Aktuell, jetzt vor allem, was näher zum Wettkampf geht und ich fast alle Athleten und Athletinnen auf 4 Trainingstage nur mehr umgestellt habe, nicht mehr auf 5, haben sie zum Beispiel Beugen, Competition Squat und dann passiertes Kreuzheben oder Defizit Kreuzheben oder rumänisch Kreuzheben oder sonst was.
Das heißt, die Assistenzübung ist für eher
Hüftdominant
und der Gegenpart.
Funktioniert aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, perfekt.
Ja.
Ja. Zusätzlich haben sie eine Bankvariation meistens auch noch drinnen. Ja. Funktioniert aktuell perfekt.
Ich habe es eigentlich auch so, meistens. Ja. Ich teile es ein bisschen anders ein. Ich suche mir zuerst einmal die Übungen, die für den Athleten oder für die Athletin wichtig sind. Ja, zum Beispiel für den Unterkörper, was braucht der Mensch, wo sind die Limits, was könnte einem als Assistenzübung helfen. Nach den Kriterien, die ich halt an die Assistenzübungen dranlege. Und dann teile ich sie eher so zu, dass wenn ich eine kniedominante Hauptübung habe, gebe ich eine hüftdominante Assistenzübung dazu. Erstens einmal, damit ich die Frequenz einhalte von 2 bis 3 Mal.
Hauptgrund.
Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Wie man gesagt, 2 bis 3 Mal in der Woche solltest du deine Hauptübung machen. Bangel 4 Mal, Kniebeugen 3 Mal, Kreuzheben 2 Mal, so in dem Bereich. Dadurch kannst du die Frequenz einhalten und du überlastest, du hast eine gewisse Struktur nicht, der hat eh schon die Belastung gehabt. Und es ist auch so, dass die meisten Assistance-Übungen ja eh nur die zum Beispiel die Hüfte nuanciert stärker belasten. Trotzdem das Knie auch mit belasten und somit die kniedominanten Strukturen, somit da eh ein bisschen Belastung drauf kommt. Aber im Endeffekt geht es um die Frequenz, dass ich die oft genug habe. Und meistens machen es wir zwar anscheinend so, dass wir zum hüftdominanten Hauptübung, also Kreuzheben, eher die kniedominante Assistance-Übung, also die Assistenzübung für Kniebeugen dazu bauen.
Mhm. Wobei das auch witzig ist, das kann man sich vielleicht irgendwann anders nochmal unterhalten, wie wählt man die Assistenzübungen aus?
Das ist ganz wichtig, das ist super. Das liebe ich.
Ja, super wichtig, aber ich glaube auch überschätzt eigentlich. Ja,
komplett.
Ja, voll, weil mittlerweile wird es immer einfacher. Die meisten haben von mir 2 Sekunden passierte Kniebeugen, Tempo-Kniebeugen, wenn sie technische Probleme haben, Pin-Squats von mir was. Ja, beim Kreuzheben ähnliche Variationen. Weil aber viel mehr...
Ein Trainer, und das sollte über dem ganzen Trainer stehen. Ein Trainer muss sich nicht so viel um die Physiologie einer Übung kümmern, vielmehr, wie bringt er die Übung psychisch richtig an den Athleten? Das ist das Entscheidende. Wie kann ich den Schaden, den der Athleten hat, am besten ausnutzen oder umgehen und dem die Übung so verkaufen, dass er sie so macht, wie ich das vorhabe? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Trainer muss ein Biomechaniker sein. Mhm. Der muss erkennen, wie sollte die Übung
optimal ausgeführt werden für die anthropometrischen Voraussetzungen, die der jeweilige Athlet hat. Die Physiologie, Alter, Training funktioniert. Was ist da so schwer? Ja, du überlast, du hast eine Belastung drauf und Wunder, Wunder, der Muskel wächst. Ja. Das ist nicht schwer. Ja, also wenn der eine erzählt, ja, ich tue jetzt das anders, ich versuche jetzt, keine Ahnung, ich mache nur ein Paschel am Schluss dazu und deswegen habe ich den dreifachen Muskelaufbau, ist das ein Bullshit. Ja, ja. Die Physiologie funktioniert sowieso. Die Biomechanik ist entscheidend, da muss der Coach muss ein Physiker sein, meiner Meinung nach, zumindest was Hebelgesetze betrifft. Ja. Und die Psychologie dahinter ist wichtig und das zählt.
Was nämlich auch gut zu dem Punkt von vorher passt, von wegen nicht abschießen oder nicht killen. Ja. Darum versucht man ja eigentlich, oder ich versuche ja oft eigentlich Assistenzübungen zu finden, wo die Leute möglichst wenig Gewicht nehmen können.
Ja? Das kommt immer auf die Person an. Ja? Also, weil du suchst ja sogar keine deine Tricks.
Also Entschuldigung, sagen, ja.
Weil nicht, dass die Trainer das wissen, aber die Athleten denken sich, so denkt der Fuß den Schaß. Ja?
Aber ja. Ich sage es den meisten ja, weil es sehr plausibel ist.
Ja.
Ne? Weil ich sage gar nichts. Die meisten Leute, die deppert sind, wissen es ja.
Ja.
Ne? Ja, es tut mir eh leid, aber ich kann nicht anders
oder so. Ja. Dazu mehr, die dir, Nathalie, einen lieben Gruß ausrichten. Step-ups machen wir bitte ohne einen Haufen Gewicht auf so ein hohes Stockerl. Das macht man niedrig und ohne Gewicht. Ja, merkt das bitte, ja, das nächste Mal.
Step-ups. Es ist ja witzig, wo die Leute draufgehen.
Ja.
Ich habe schon Feedback gekriegt.
Ging ja viel drauf.
Ja, ich habe schon Feedback gekriegt über PRs bei Hip Thrusts. Auf 10 Wiederholungen.
Ein 10er PR.
Ja.
Ich weiß, wer das war.
Freue ich mich natürlich eigentlich, aber... Ja. Okay, aber um die Frage einfach zu beantworten, also ich glaube, aktuell funktioniert es für uns oder mache ich ganz gern oder du ja auch, dass wir im Beugen heben und drücken dann separieren.
Richtig.
Der Chad Smith, glaube ich, macht es anders oder macht es immer noch anders, weil der sagt, dass er, wenn er Beugetag hat, am Beugen drauf bleibt. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass, weil man braucht einen gewissen Reiz, Hausnummer 4x5 Kniebeugen. Mhm. Und dann noch 3x5 pausierte Kniebeugen drauf, ist halt ein starker Leistungseinbruch.
Da gibt es eine interessante Studie von Greg Knuckles, der beschreibt es zumindest, dass wenn 8 Sätze einer sehr ähnlichen Übung durchgeführt werden, ja, dann ab dem 4. Satz, also im Schnitt, nimmt der Benefit jeden Satzes massiv ab, das ist dann okay, aber ab dem 8. Satz wird sogar ins Negative gekehrt. Mhm. Das heißt, wenn du 5 Sets normale Kniebeugen hast und dann noch 3-4 Sets Post Squats, dann ist Arsch, letztens jetzt machen die fertig.
Ja, vor allem, es bringt ja, weil Post Squats habe ich aus einem gewissen Grund drinnen, weil ich meist ein technisches Defizit habe. Und wie will man sich ermüdet auf ein Defizit konzentrieren?
Gar nicht.
Ja, gar nicht. Ne? Sterben.
Ja, Arsch.
Hölle wieder, ne? Ja, Hölle wieder. Eine relativ kurze Frage, war auch eine witzige Frage. Warum zum Beispiel im amerikanischen Powerlifting Verbandspendant zum ÖVK, die Dichte an so super starken Powerliftern riesig ist, was machen die anders oder was machen die anders und besser oder richtig als wir?
Haben die 40-fachen Einwohner.
Völlig richtig. Frage relativ einfach beantwortet. Österreich haben wir vorher schon gesagt, 8 Millionen circa. Das ist ein Bundesstaat in Amerika, ein kleiner.
Amerika, das ist Los Angeles, nicht einmal. Ja. Amerika hat, was ich weiß, 300 Millionen, sagen sie in dem Bereich. Ich bin ein Lehrer, kenne mich aus. Schau einfach nach, ob es stimmt, Alter. Die haben einfach eine viel größere Dichte und im Powerlifting sicher eine sehr, sehr große Geschichte, muss man sagen. Also die haben das hat Österreich auch im Kraftsport wirklich eine interessante eine Geschichte. Deswegen sind wir ja gar nicht so schlecht. Ja. Man
gut.
Schaut es aber bei anderen an. Ja. Aber die gleichen Einwohner haben wie Österreich.
Das ist extrem geil. Ich merke das international. Mittlerweile, wenn du als Österreicher unterwegs bist, die Leute schauen, was du meldest, was du machst, was du tust. Weil Österreich wird
in der internationalen, internationalen Feld immer mit Leuten assoziiert, die riesig sind, alle über 120 Kilo haben und alle einen riesen Ärmel haben. Ja. Also, you're Austrian, you are big and have big guns. Okay, das finde ich geil.
Ich glaube, das ist aber deine Assoziation. Weil
vielleicht.
Weltmeister sind wir der 74er Saft Junior zum Beispiel geworden.
Ja, aber der kommt auch noch die 120 irgendwann.
Der geht übrigens jetzt, habe ich mir am meisten gefreut, geht der Gewichtsklasse rauf jetzt.
Naja, das ist der erste Schritt. Ja.
Muss aber.
Ja, der wächst ja noch.
Muss aber.
Ja,
ja.
Genau, wichtig. Also, das ist sicher viel mehr Bevölkerung, Leid. Viel mehr Leute und natürlich, die Geschichte ist mindestens das gleiche wie in Österreich. Stark ist geil.
Ein witziges Thema, weil, also eine witzige Anekdote dazu, international, ich habe mit dem Gino gesprochen, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich glaube noch nicht, mit dem Gino gesprochen in Frankreich, weil, wie wir wissen, die österreichischen Kaderathleten, die wir beschicken, die der ÖVK beschickt, kriegen ja alles bezahlt und kriegen sogar Taggeld. Und die Amerikaner zum Beispiel kriegen genau den.
Nix.
Und, ja, und zahlen aber auch noch $370, glaube ich, sowas in dem Bereich, $370 Startgebühr zusätzlich zu der offiziellen Startgebühr, damit sie überhaupt nominiert werden.
Ja, jetzt pass auf, die Coaches müssen, wenn sie länger bleiben, auch selber was zurück, die kriegen nur einen Teil gezahlt. Ja.
Aber also, was
sagt ihr, mehr das, Unterstützung?
Weißt du, warum die die $370 zahlen?
Nein.
Der amerikanische Verband macht bei jedem Athleten, der zu einer WM zu einem großen Wettkampf einen Dopingtest.
Bei jedem zu den Nationals übrigens. Angeblich hat jeder, der bei den Nationals ist, hat mir der Pauli erzählt, hat einen Out-of-Competition-Test, wer sich qualifiziert. Das sind 600 Leute.
Ja, mindestens.
600. Ja. Und die werden getestet. Ja. Oder?
Also, deswegen zahlen die das.
Ja.
Weil's, muss man, kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, die USA war ja kurz davor, eine Sperre zu bekommen von der IPF letztes Jahr, weil es, glaube ich, 2 oder 3 positive Dopingfälle hatten innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, 3. Einen hätten es noch einer mehr und sie hätten zumindest eine finanzielle Strafe gekriegt. Also das macht schon Sinn. Ja? Drum, also jeder, der sich in Österreich für irgendwas qualifiziert, hat natürlich und beschickt wird, kriegt echt eine gute Unterstützung. Und selbst wenn ich auf Eigenkosten fahre, selbst dann habe ich mich als Coach oder wen anderen als Betreuer gratis dabei. Auch noch.
Ja, das
gibt es nirgends anders.
Nein, das stimmt, ja.
Also, weiß nicht, wie wir auf das kommen sollen. Ja, aber Amerika hat halt eine andere, einerseits eine andere Geschichte, andererseits einfach viel mehr Leid.
Viel mehr Leid. Dazu möchte ich sagen, ich bin ja außer bei 2 Meisterschaften, glaube ich, immer auf Eigenkosten gefahren.
Ja.
Außer die letzten halt. Und war für mich nie ein Problem. Da möchte ich auch einen kurzen persönlichen Input einwerfen. Ich höre von manchen Seiten links und rechts, so, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen ist mir egal, wer das sagt und was da passiert. Aber meiner Meinung nach ist das Letzte, wenn man sagt, naja, wenn ich nicht alles zurückkriege, dann fahre ich gar nicht hin. Ja. Dazu ein kurzes Satz, nicht deppert. Okay, weil das ist lächerlich. Ja. Weil das ist ein Sportart, der ist so mini-klein, also lasst euch ein Ego irgendwo daheim im Kammerl, bitte, seid so gut.
Und vor allem, man muss es ja auch ganz offen und ehrlich sagen, die entstehenden Kosten bei einem Kraft-3-Kampf-Wettkampf, selbst wenn er international ist, ist ja jetzt echt nicht die Welt. Ja, wir wissen alle, IPF-Hotels sind nicht billig, man muss einen Flug zahlen überall hin, aber wir haben es jetzt kurz überschlagen, auch für Litauen zum Beispiel, für Kaunas, für die Europameisterschaft. Ich sage einmal, mit circa 600er pro Athlet bist du dabei.
Aber sicher, und da bist du aber mindestens 4 Tage
dort. Ja, da bist du eine Zeit lang dort. Ja. Ja, das wird sich vom Hotel nicht ausgehen. Aber, ja,
drei Nächte.
Aber der Flug kostet 200er, dann hast du halt 100 Euro circa Startgebühr und eine Nacht musst du mindestens im IPF-Hotel sein. Also bist du bei 500-600er und dafür bist du bei einer Europameisterschaft. Ja. Und das ist nicht, da will ich nicht über andere Verbände oder sonst was herziehen, das ist die IPF, EPF-Europameisterschaft. Das sind die besten Europas dort. Da musst du nominiert werden von deinem Land, damit du dorthin fahren
darfst. Ja, kannst du nicht einkaufen.
Ja, es ist nicht so, dass das dann Submasters, 92,5 Kilo, Knee-Sleeves und nur Squat oder so ist und du wirst dann Europameister, sondern das ist schon, natürlich verstehe ich an jeden, wenn man limitierte finanzielle Möglichkeiten hat, aber gerade da sieht man ja, da hat man gesehen bei der WM, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, da auch Finanzierungen aufzutreiben.
Das haben alle super gemacht.
Das haben alle super gemacht. Ja. Also darum, ganz geil eigentlich, wie es bei uns ist, muss man ganz ehrlich sagen. Das weil das gibt es in weniger. Ja, natürlich gibt es die Ukraine und die Russen, wo der Staat alles zahlt, aber da sind wir halt nicht.
Richtig, da sucht man die erst 2 Nationen aus.
Und ich war gestern wieder bei der BSO wegen zukünftiger Finanzierungen und hin und her. Und es wird sicher nicht besser die nächsten Jahre, weil in keiner Sportart.
Ja.
Und was jetzt nicht heißen soll, dass in Zukunft alles selber zum Zahlen ist, aber
die werden es überleben.
Aber wir werden sicher, der ÖVK wird sicher überleben. Ja. Wenn wir nicht deppert sind. Verstehe ich nicht. Also kann ich nicht beantworten.
Ja, Schwar, ich lese einmal vor. Kann ich mein ZNS auch trainieren stärken? Das heißt, wenn man viel im Low-Bereich trainiert, wahrscheinlich meint er
Low-Intensity,
passt sich das ZNS dann an die Belastung an und verträgt mehr? Fragezeichen.
Kann ich nämlich deswegen nicht beantworten, nicht weil ich so deppert bin auch nicht so gescheit, aber weil es keine Antwort gibt. Ne?
Ja, es gibt keine Studien, die das belegen irgendwie. Ich habe irgendwann mal was gelesen, eben bei Mars, wo eben der Eric Helms und der Craig Knuckles drüber schreiben, wo einmal über Marker, die ich wirklich nicht ganz nachvollziehen kann, die ZNS-Belastung von Kreuzheben und Kniebeugen gemessen wurde. Und laut dieser Studie ist Kreuzheben ZNS-mäßig gleich belastend wie Kniebeugen. Laut der Praxis und unserer Erfahrungen geht die Tendenz, sagen wir so, eher dahingehend, dass Kreuzheben ein bisschen ZNS-lastiger ist. Ja. Also, und ob man das stärken oder trainieren kann, meiner Meinung nach deswegen sehr gering, weil ja die absolute Belastung einer Person, die trainiert, steigt, weil es stärker wird. Ja. Und es geht fast eher in die Richtung, dass dadurch das sogar abnimmt, die Frequenz der Übung bei richtig starken, weil es einfach körperlich und vielleicht auch ZNS-mäßig diese hohen Lasten einfach nicht mehr so stark und nicht mehr so häufig tolerieren. Ja? Also ich würde sagen, von aus völliger Erfahrung, ohne irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben, die Belastungsverträglichkeit ZNS-mäßig geht von einem Anfänger zu einem mäßig fortgeschrittenen nach oben, sinkt aber dann zu einem weit fortgeschrittenen wieder ab.
Absolut, bewegt das Gewicht höher.
Ja. Ja.
Aber das ist auch so was, dieses ZNS-Ermüdung oder ZNS-Fatigue oder was weiß ich, wie man es in letzter Zeit immer nennt, das ist auch so was, was populär geworden ist über das letzte Jahr oder die letzten eineinhalb Jahre. Ich glaube, dass viele Dinge, die man subjektiv als vielleicht ZNS-Belastung oder ZNS belastend wahrnimmt, muskulär sind oder gesamtsystemisch und nicht
richtig gesamtsystemisch. Also da kann ich ja ein Lied davon singen, weil ich habe keine Stangen auflegen können mehr, wenn man alles Wetter hat und habe kurz am Schwitzen angefangen.
Gut,
das, das kann vielleicht ein Extremfall von dem Ganzen gewesen sein, ja, aber im Endeffekt, also es war Exhaustion, würde man sagen, und ganz systemisch, aber ich glaube, dass ein zentrales Nervensystem, wenn ich nicht im wirklich nicht ich fast ein krankhaftes Problem habe und wirklich viel zu oft drauf gehe, sie sehr schnell regeneriert. Weil dafür ist da.
Ich glaube auch. Also dazu ist der Mensch nicht kompliziert genug dann auch.
Das glaube ich.
Ja. Also so super sind wir dann auch nicht, dass wir das so durch Training erreichen können. Mit in den Gewichtsbereichen, in denen sich der Durchschnittsösterreicher bewegt, sage ich halt einmal. Ja. Ich hab das schon auch bei meinem letzten Equip-Zyklus gemerkt, nach 6 Wochen, voll equipped, immer durch. Also ich bin schon rausgegangen aus dem Studio und habe mal überlegt, wo mein Auto steht. Also, also so einfache Dinge werden dann einfach wirklich schwierig. Aber mach's halt einen Deload und geht's eigentlich meistens besser. Ja.
Also kann man nicht, kennen wir zwar nicht beantworten, weil wir dazu keine Studie gefunden haben. Wir sind dankbar dafür, dass man sich uns irgendwas schreibt in der Hinsicht, mit einem Link oder so irgendwas, dass wir das beim nächsten Mal dann bitte dann wieder da bringen.
Wir müssen auch einmal vielleicht haben wir Zeit, der Andi hat einmal über irgend sowas geredet. Vielleicht brauchen wir mal mit dem Andi.
Mein Bruder?
Ja, der Bruder. Also,
meiner
heißt der Andi.
Ja, okay. Ja. Liebe Grüße an Andi.
Aber wir nehmen die Frage wahr, stellen sie vielleicht noch ein wenig an und
kommen
vielleicht noch mal drauf, wenn wir gescheiter sind. Was schwierig ist, weil die Wissenschaft, glaube ich, noch nicht gescheiter ist.
Ja.
Auch geil eigentlich.
Wir sind gleich gescheiter wie die Wissenschaft, ja? Aber die Frage meinst
du? Ja, extrem.
Okay.
Macht Squat Everyday nach Matt Perryman weit vom Wettkampf entfernt in einer Akkumulationsphase Sinn? Was ist Squat Everyday, Alexander? Hast du das schon einmal probiert?
Peter, Squat Everyday habe ich natürlich schon probiert, genauso wie alles andere. Angefangen.
Pitfalls?
Natürlich, ja. Squat Everyday ist genauso wie der Name sagt: Du kniebeugst jeden Tag und zwar zu einem täglichen Maximum. Es gibt da Eigenuntersuchung von...
Et 8 ist das?
Nein, das ist doch schon wirklich eine 10. Okay. Ja. Von Sordos. Der hat es ebenfalls einen Monat gemacht. Ja. Matt Perryman, das Buch ist leider vergriffen. Das hätte man schon sehr, sehr, sehr gerne lang gekauft und gelesen.
Die Frage habe ich heute gekriegt über Instagram. Wenn derjenige das dann schaut, vielleicht kann uns der Quelle zukommen lassen für das Buch.
Wäre Wahnsinn. Den muss man sofort kaufen. Ja. Ja, wäre spitze. Auf jeden Fall... Schaut das Ganze so aus, du versuchst wirklich jeden Tag ein Maximum zu beugen. Und Sordos hat den Vorschlag gemacht, dass du jeden Tag ein Maximum beugst, dir dieses Gewicht notierst und am Ende der Woche einen Wochenschnitt ausrechnest. Das bedeutet, du schaust einfach, was hast du im Schnitt in der Woche gebeugt. Und der nächsten Woche machst du das Gleiche wieder und solange der Wochenschnitt nach oben geht, bleibst du drauf, mehr oder weniger. Danach war er sich nicht ganz sicher, was man machen sollte. Deswegen hat er auch noch einen Monat aufgehört.
Er hat sich nämlich, glaube ich, für sich selber limitiert auf 30 Tage.
Ja, ich. Er hat nicht gewusst, was er noch machen sollte. Ich werde einfach sagen, ich habe das Hyper gemacht, habe aber längere Zeit vorher nicht Hyper gebeugt. Ich werde aber dazu sagen, dass mein Hyper-Squat um 30 Kilo aufgegangen ist in 30 Tagen.
Was beim durchschnittlichen Menschen lobbar ist, was bei dir heilbar ist.
Das muss man auch dazu sagen, ja. Aber er ist um 30 Kilo raufgegangen, ja, muss man sagen, aber das ist gleich in der ersten Woche sehr, sehr stark raufgegangen. Mhm. Was war noch ein Monat? Also, ich war körperlich im Arsch. Das muss man dazu sagen. Ich wollte nicht mehr trainieren. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Ich war müde. Die Gelenke haben wirklich geschmerzt. Meiner Meinung nach, es macht nur dann Sinn, wenn ich eine Bewegung, in der ich noch nicht richtig gut bin, innerhalb von den nächsten 30 Tagen besser machen will. Dann macht es Sinn. Das heißt, wenn ich in meinem Leben nicht viel gekniebeugt habe und ich habe in 30 Tagen einen Wettkampf, dann würde ich dir empfehlen, kniebeug jeden Tag, ja, weil dann wirst du wahrscheinlich besser sein an dem Tag. Wenn du den Sportart schon lange magst, macht das für dich aus Gründen der Ermüdung des gesamten Systems, sagen wir so, wenig Sinn. Auf jeden Fall, wenn du das richtig sagst, weit weg vom Wettkampf, kann man es einmal ausprobieren.
Ja, das war's. Aber das ist genau dasselbe Problem, was man mit Small-Off-Plänen hat oder mit eben Squat Every Day. Du hast immer eine super Steigerung, aber was passiert
über?
Nachher?
Was bleibt über davon?
Ja. Und da will ich jetzt nicht einmal sagen, dass er so super periodisierter Trainingsplaner oder sonst irgendwas extrem wichtig ist, sondern einfach nur nicht jeden Tag vielleicht komplett ausmaxen. Ja? Und das über ein paar Jahre.
Wir haben schon mal gesagt, es gibt eine Metastudie mit 147 Einzelstudien und die besagt eindeutig, dass die beste Frequenz für eine Übung, um bei der stärker zu werden, 2 bis 3 Mal pro Woche ist. Mhm. Punkt. Ja? Und das besagt auch die Erfahrung. Squat Every Day kann sein, dass es für den einen oder anderen kurzzeitig funktioniert. Mag sein, dass ich dann irgendwo stärker bin, aber meistens ist es so, dass ich vorher in dieser Übung entweder eine lange Pause gemacht habe oder eben nicht so stark war. Dann geht's weiter.
Ich hab auch mal einen Erfahrungsbericht persönlich bekommen von jemandem, der das gemacht hat. Der hat eine Labrumentzündung gehabt nach 2 Wochen, also in der Hüfte. Das ist halt, noch dazu als Mann, glaube ich, ist die Struktur nicht geschaffen dafür.
Du hast kein Östrogen, du holst nicht so schnell.
Nein.
Das funktioniert nicht. Da sind Frauen bevorzugt in dem Fall. Also die Sache ist auch folgendes, dass man vergisst immer, die Fitness, die nimmt schon zu, weil du jeden Tag besser bist bei Kniebeugen, aber die Ermüdung kann sich niemals zu 100% regenerieren. Und irgendeine Struktur gibt dann auf. Ja. Irgendeine gibt auf, ja, und sagt jetzt scheiße drauf, Alter, entzünd mir jetzt, du Beil.
Entzündungen sind super geil. Ne?
Ja. Entzündungen sagen dir eindeutig, wo du nächstes Mal anders machen könntest.
Genau, ja. Ja. 4 Monate nicht beugen können.
Du noch immer nicht, ne? Ich habe jetzt seit 4 Monaten tatsächlich, ich bin heute bei 60 Kilo angelangt beim Kniebeugen. Die fühlen sich aber völlig schmerzfrei an.
Und was ich gesehen heute? Was das Wichtigste ist, und das Auge schaut aus wie eine Kniebeuge.
Ja, hast du es gesehen?
Ja.
Du weißt, was kommen wird, wenn ich die wirklich gut kann wieder.
Ich will es aktuell noch nicht
wissen. Ich sag's auch nicht weiter.
Ich glaube, das haben wir schon mal ganz kurz besprochen, irgendwie in die Richtung, was die Frage ist, was sind unsere größten Einflüsse für A, einerseits unser persönliches Training, B, unser Coaching, was wir anlegen. Ich möchte vielleicht kurz anfangen. Persönliches Training ist meinerseits immer dominiert von den Trainingspartnern, die ich gehabt habe, seit ich angefangen habe zum Trainieren. Das war echt einer meiner besten Freunde, oder wo ich extrem viel Trainingszeit verbracht habe, im anderen Studio, der Binder Christian und der Schrammel Max. Das ist einfach, wenn man da so eine Community hat, ist es immer ein großer Einfluss für sein eigenes Training. Jetzt, seit ich da bin, sicher halt eine ganz andere Community oder eine andere Community auch mit uns da. Das ist sicher für mich der größte persönliche Einfluss auf mein Training. Coaching finde ich cool oder Coaching finde ich wichtig, dass ich mich jetzt das letzte Jahr eigentlich durchgehend von irgendwen coachen lasse, von Leuten, die nicht in der IPF sind, bis zu IPF-Coaches. Was nämlich wichtig ist, weil man, wenn man selber Coach ist, 2 Dinge, man kann sich selber nicht coachen, wissen wir. Zweites Ding ist, man weiß genau, was man dann als Athlet von einem Coach erwartet. Und ich weiß jetzt genau, was ist, wenn ich einen Fehler mache, im Sinne, einen Fehler in der Kommunikation mache und kann nachvollziehen, wie sich der Athlet fühlt.
Das ist komplett recht.
Ja, weil das, man weiß es nicht. Weil man ist am anderen Ende der Kommunikationsstrecke.
Ja.
Und man, also drum, mehrere Coaches gehabt und manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man jemanden hat?
Also bei mir ist so, dass der Einfluss fürs Persönliche am Training, der ist sicher sehr stark, also wie es du sagst, mit Trainingspartnern abhängig, und das war halt immer der Andi. Ja, ich war lange Zeit der Bruder, und auch jetzt noch manchmal, und jedes Mal, wenn wir gemeinsam trainieren, dann wissen wir, wir brauchen noch eine Wochenpause, weil das einfach jetzt nicht mehr funktioniert, weil wir einfach fertig sind, ja. Aber das hat natürlich auch zu dem geführt, wo ich hinkommen bin, das muss man auch sagen. Also mein Problem war nie, dass ich zu wenig gemacht habe, sondern dass ich 3000 Wochen zu viel gemacht habe, weil es mir einfach so taugt. Mhm. Ja. Und natürlich auch Leute, die sehr stark waren und auch sehr stark sind und sehr arg an, also sehr, sehr, sehr viel an ihrer eigenen Technik oder ihren eigenen Training arbeiten, die haben wir natürlich auch immer wieder beeinflusst und positiv in eine Richtung gelenkt. Und fürs Coaching, wie du richtig sagst, andere Coaches. Sich selber coachen zu lassen, ist meiner Meinung nach das Wichtigste, genau wie du sagst. Also auf das kommst du niemals, was es bedeutet, mit einem Athleten in Kontakt zu treten oder nicht in Kontakt zu treten, wenn du es nicht tust, ja, wenn du nicht selber auf der Athletenschiene bist. Ja. So, musst du dich coachen lassen. Auch als Coach musst du dich coachen lassen. Und wenn es nur der beste Freund ist, der dich coacht. Ja. Völlig egal. Ja. Du brauchst einen Coach. Punkt.
Ja, gut. Aber drum glaube ich, so als Namen haben wir es eh schon mal, oder ich, na, das war beim Kump Alex damals. Ich habe sicher sehr viel mitgenommen vom Chad Smith. Ich habe sicher sehr viel mitgenommen vom Mike Tashier, die jetzt zwar schon deutlich unterschiedlich sind vom Coaching, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Welt anders ist bei beiden. Ja, die Herangehensweise ist einfach eine andere. Ja. Und das war auch die Zeit, wie der Chad Smith mit seinem Juggernaut-Buch dann rauskommen ist und das ganze Juggernaut-Training größer geworden ist, da war er auch noch ein bisschen anders, als er jetzt drauf ist. Mhm. Ja? Also das ist sicher, und vom Mike kann man sicher extrem viel lernen, was trainingswissenschaftliche Betreuung von einem Athleten einfach angeht.
Ja. Ja.
Und ich glaube, das sind aber die Personen, die meisten beeinflussen. Ja. Also und Kraft-Dreikämpfer halt, oder Leute, die starke Kraft-Dreikämpfer produzieren. Ja. Und sagen wir es ehrlich, das ist kein Wendler, auch wenn der Wendlerplan nicht schlecht ist, aber der hat in seinem Leben noch keinen Kraft-Dreikämpfer herausgebracht, der stark ist. Außer Brunner René, der macht sein eigenes Wendlersystem.
Genau, der Brunner René, weil er einfach ein Wahnsinniger ist und stark.
Ja. Ja. Aber der macht ja. Okay. Aber der macht jetzt nicht einen Wendlerplan, sondern es gibt dieses Pläne oder diese Systeme nicht wirklich.
Das ist schon recht, ja.
Oder was gibt es noch? Was jetzt so,
Erik Lillebridge.
Wahnsinniger.
Ja. Ja. Der Lillebridge kann man sich coachen lassen.
Coach gewesen von mir.
Also der Peter hat sich wirklich von unterschiedlichsten Richtungen coachen lassen. Und zwar nicht nur unterschiedlichen Richtungen und Schule im Kraft-3-Kampf, sondern auch von unterschiedlichen Herangehensweisen im Leben, würde ich mal sagen. Ja. Und ich glaube, das macht es sehr interessant. Deswegen nehmt euch einen Coach und lacht euch deppert nach 20 Jahren, was ihr eigentlich für Coaches gehabt habt. Genau. Und werdet dadurch eigentlich selber besser, wenn es geht. Ja. Peter, machen wir noch eine Frage?
Machen wir noch eine und dann schauen wir, wie es weitergeht. Relativ easy.
Da machen wir zweite auch noch, ne?
Das passt schon. Wie stellt ihr Fortschritt in einem Trainingszyklus fest, beziehungsweise wie stellt ihr fest, dass dieser bestimmte Zyklus funktioniert oder gut ist?
Wenn du stärker bist, hat es funktioniert.
Das sind so Sachen, die in die Geschichte eingehen dann einmal. Ja, aber
also wenn du mit dem Training beginnst und nach dem Training bist stärker, was ist richtig gemacht? Wenn du mit dem Training beginnst und nach dem Training bist schwächer, dann hast du was falsch gemacht. So, und die Schwierigkeit ist, rauszufinden, was du richtig gemacht hast und was du falsch gemacht hast.
Genau, das ist was anderes. Weil das Feststellen, wie, ist nicht schwierig.
Richtig, und es geht auch darum, welches Ziel hast du im jeweiligen Trainingszyklus. Ja. Es kann auch sein, dass, obwohl du schwächer geworden bist, du das Notwendige gemacht hast, dass du über den nächsten Zyklus hin der Stärkere bist. Ja. Das kann auch sein. Und deswegen dürft ihr euch nicht durch Instagram-Videos für andere fertig machen lassen, weil vielleicht bist du komplett in einem anderen Zyklus. Vielleicht habe ich gerade einen Athleten, den will ich zum muskulösesten Drecksau machen, das es überhaupt auf dem Planeten gibt, damit er nachher jeden Arsch treten kann.
Alle.
Ja. Aber er kann nicht, im Moment ist er bei Kniebeugen nicht dabei, weil er es nur einmal in der Woche macht für ein paar Sets, aber ich habe halt einen Hypertrophie-Zyklus jetzt gerade. Also darf der nicht deppert machen lassen, weil es geht mir gerade darum, dass du deinen Oberschenkel massiv gestaltest. Und im nächsten Zyklus bauen wir den massiven Oberschenkel ein,
damit du eben stärker beim Beugen wirst. Das heißt, es kommt ja immer auf die Zielsetzung an. Aber Endeffekt ist das, dass in einem, wenn dein Ziel Maximalkraft ist, sollte zwischen Wettkampf und nächsten Wettkampf, außer du bist extrem ausgereizt, sollte eine Leistungssteigerung stattgefunden haben. Dann hat es funktioniert.
Ist ja auch innerhalb des Zykluses, oder vielleicht wenn man es präzisiert, innerhalb des Zykluses ist es auch einfach, wenn ich keinen Wettkampf habe, Hausnummer, ich fange an mit Bankdrücken, 110 Kilo auf 5 Wiederholungen, das ist dann für mich eine gefühlte Intensität von 8 und ich habe am Ende des Zyklus, muss ich nicht einmal mehr Gewicht bewegt haben, sondern es ist einfach nur leichter, dann hat er funktioniert.
So schaut's aus.
Ja, ja. Und so einfach ist es auch. Und wenn Sie euch, also offenbar kommt halt die Frage auch von jemand, der sich selber im Training sehr viel gestaltet, was auch gut ist, aber wenn was funktioniert hat, dann draufbleiben.
Ja, nicht
solange
ändern,
es nicht mehr funktioniert. Ja. Solange wie es nicht mehr funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, das ist zum Beispiel was, was ich bei diesen Emerging Strategies recht interessant finde. Der von, eben von Mike Tashir, wo eigentlich jeder Mikrozyklus gleich bleibt, bis zu dem Punkt, wo sie dann sagen, er funktioniert nicht mehr. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist der Indikator, dass es nicht mehr funktioniert? Die meisten sagen halt dann, dass dein Estimated One Rep Max nach unten geht. Mhm. Die Frage ist aber, warum geht das dann nach unten? Wenn du da dann schon so spät bist, dass du dich abgeschossen hast, dann hast du eigentlich schon du zwei Wochen vorher verkackt.
Ja? Ja.
Das ist nämlich wirklich, das haben wir eh schon öfters drüber geredet. Das ist eigentlich das Schwierigste zum Coachen. Und das ist eigentlich, obwohl du immer denselben Bayern rausschickst, musst du jede Woche verfolgen.
Du musst genau, eigentlich ist, es ist meistens so, wenn du eine spitzenmäßige Einheit gehabt hast, also das ist meine Erfahrung, dann bitte als Coach und als Athlet vorsichtig sein. So, willkommen zurück bei The Bubble Program, ein Podcast.
Herzlich willkommen.
Wo waren wir? Wir waren, ob ein Trainingszyklus funktioniert oder nicht funktioniert. Du hast bei Matching Strategies, wie kurz erklärt, seid vorsichtig, wenn es gerade extrem gut rennt. Ja. Die nächsten Wochen, und das sagt meine eigene Erfahrung, das ist meistens der Zeitpunkt, nachdem es super gelaufen ist, ist der Zeitpunkt, wo es Zeit wird, eventuell es sanfter anzugehen.
Ja.
Zwar super Trainings hintereinander passiert ganz selten, vor allem wenn sie fortgeschritten sind. Und das ist das Ärgste, weil da muss das Ego am meisten zurückhalten, weil, Alter, du gehst voll drauf, heute habe ich die Welt zerrissen und nächste Woche zeige ich es euch wieder. Ja? Und nächste Woche zeigt es dir aber die Welt. Und dann bist du aber spät dran. Ja? Dann hast du eine Woche dich schon in den Arsch trainiert, ja? Muss man sagen.
Ja, leider.
Und das heißt, du hast eine Woche, zumindest eine Woche verloren. Bitte, wenn ihr extrem stark wird, dann erwartet man, und ich würde das nicht einreden, aber die Woche danach müsst ihr vorsichtig sein.
Ja.
Punkt.
Punkt, genau. Punkt. Also drum. Cool, wir haben nicht deppert sein, in Wahrheit.
Und das ist vielleicht die Konklusion.
Konklusion, zuerst möchte ich noch sagen, für alle, die international meine Knackwaschen verfolgen. Der nächste internationale Wettkampf, wobei ich weiß nicht, vielleicht sehen wir sich vorher nochmal, Europameisterschaft im Bankdrücken in Hamm.
Equipped?
Nein, Equipped ist Europameisterschaft im Bankdrücken.
Braucht nicht dazu sein, Equipped, ja.
Ja, weil Kraft-Dreikampf ist Equipped.
Ja.
Alles andere Klassik oder Raw.
Das ist Raw.
Na, auf jeden Fall nämlich auch mit einer riesigen Teilnehmerzahl, österreichischen Teilnehmerzahl. Zwei Open-Athleten, zwei Junioren-Athletinnen, sechs Masters-Athleten, glaube ich.
Sie sind mehr als bei der Tiroler Mannschaft.
Ja. und dann kam Frichter und mir.
Ja.
Das heißt, das Ibis dort gehört uns. und mehreren Athleten und Athletinnen mit Medaillenchancen. Ja? Das heißt, da polieren wir die österreichische Blankette auf.
Absolut. Hamm ist wo?
Hamm ist in Luxemburg.
Hamm ist in Luxemburg und nicht daheim.
Daheim.
Also, wann ist denn das genau, Peter? Weißt du das auswendig?
Nein.
Wir werden das
auf erste Oktoberwoche.
Wunderbar. Wir werden das auf jeden Fall bei uns im Gym. Dankenswerterweise machen wir unseren Podcast immer in das Gym, das beste Gym der Welt.
Ich verstehe, es ist nämlich arg, weil ich glaube eigentlich schon, es trainiert ja jeder da. Aber es gibt viel Tollen, die nicht da trainieren.
Ich verstehe ich nicht, jetzt ganz ehrlich. Wenn es jetzt darum, erklärt mir, vielleicht könnt ihr mir das erklären oder könnt ihr ihm Peter oder meinem Bruder auf Instagram schicken, mir nicht, weil ich hab keinen, genau, noch dass nicht. Ich mir diese depperten Erklärungen nicht anrufen muss. Erklärt einer bitte, warum das sie da nicht trainiert. Erklärt es mir. Weil ihr habt da das beste Equipment, es ist durchgehend offen, meine Mama kocht, ja, ich meine, das muss alleine schon ein Grund sein, und wir haben einen Haufen Athleten und Leute, die euch weiterbringen können, weil sie eigentlich neben euch trainieren im Endeffekt, und die kennt ihr, und die kennt keinen, die kennt ihr immer fragen, und die kennt keinen, der euch wegstoßt, ja, und sie eine Frage stellt. Ich meine, klar, wenn sie im Schwan so sein, rennt sie was anderes, ja, aber deswegen geht in euch und überlegt euch, warum es nicht da seid. Ja.
Ich, das tut mir leid, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Ja. Deswegen bitte uns erklären.
Das ist nämlich auch keine Ausrede, wenn man sagt, ich wohne nicht in Wien. Ja, ich meine, Wien, es gibt einen Haufen Wohnungen in Wien.
Absolut, es ist die lebenswerteste Stadt, ja, der Welt. Wieder, ja, richtig. Ja. Vor Vancouver. Ihr könnt ja gerne nach Vancouver ziehen, nach Kanada, aber das, ja, ist dann wirklich weit.
Aber es ist Arsch dort. Ne? Ja. Also Calgary, waren wir schon, ist Arsch.
Ist flach.
Ja, es geht nichts.
Da fangen die, ja, Rocky Mountains irgendwann mal an, hohe Ebene, kriegst ständig Lungenprobleme. Ja,
also Mexiko-Platz.
Richtig, richtig. Ja, und da kann man sich halt alles Mögliche alles besorgen.
Es gibt alles in Wien. Ja.
Gut, deswegen also, geht es in euch, überlegt euch das und
bereitet eine Entschuldigung vor.
Genau, uns beiden bleibt nur nicht deppert sein. Ja. Und zwar, um das abzurunden, was wir zuerst mit dem Kuhn René begonnen haben und was er irgendwie genauso gesagt hat. Scheint draufbleiben, aber nicht deppert sein.
Danke fürs Zuhören. Zuschauen.